Und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Wir richten uns gerade ein, dass wir gemeinsam jetzt die Bibel studieren können und freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr zuschaut. Und wir haben heute die wahrscheinlich letzte Folge über Offenbarung 12, Vers 17. Wir nähern uns schon mit großen Schritten Offenbarung 13. Wird auch ganz spannend werden. Aber heute haben wir ein ganz außergewöhnlich tolles Thema vor uns. Und wenn wir es nicht schaffen heute, dann werden wir es nächste Woche noch zu Ende machen. Aber wir wollen uns auch Zeit nehmen, das Wort Gottes zu studieren. Ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam niederzuknien oder so es möglich ist. Und dann werden wir gemeinsam beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt zu dir kommen können. Bitte schenkt uns den Heiligen Geist. Gib, dass wir verstehen, was die Bibel uns zu sagen hat, dass wir erkennen, in welcher Zeit wir leben und was du alles für uns tust. Und wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist sendest, dass wir ungestört dein Wort so verstehen können, wie du es gemeint hast, nach deiner Verheißung. Amen. Amen. Offenbarung 12, Vers 17. Wir haben ja letztes Mal uns Gedanken gemacht über die Übrigen. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Und wir haben von diesem Konzept gesprochen, dass es die sichtbare und die unsichtbare Gemeinde gibt. Oder vielmehr gesagt, die sichtbare und die wahre Gemeinde. Und in Zeiten der Zerstreuung, da ist die sichtbare Gemeinde und die wahre Gemeinde ziemlich weit auseinander. Da gibt es nur ganz wenig Übereinstimmung. Und dann, was ist das Gegenteil von Zerstreuung? Sammlung. Und in Zeit der Sammlung sammelt Gott alle seine wahren Schafe, die Glieder der wahren Gemeinde, Stück für Stück immer mehr in seine organisierte, sichtbare Gemeinde. Und genau in dieser letzten Sammlungszeit leben wir jetzt gerade. Lass uns mal auf Offenbarung 12, Vers 17 betrachten. Und dort heißt es, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den Übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Wir haben also ganz deutlich gesehen, es gibt die Gemeinde, die über Jahrhunderte hinweg immer Gottes Wort treu geblieben ist, und es gibt am Ende jene Übrige. Und hier noch. Lass uns mal gemeinsam eine Passage studieren, die ziemlich interessant ist. Zuvor wollen wir aber erst einen Vers noch angucken. Schaut mal mit in Offenbarung 14 und dort Vers 12. Da haben wir eine ganz ähnliche Aussage. Ihr seht, Offenbarung 12, Vers 17 und Offenbarung 14, Vers 12 sind relativ ähnlich. In Offenbarung 14, Vers 12 heißt es, hier ist das standhafte Aussagen der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Offenbarung 12, 17 haben wir die Übrigen, die die Gebote Gottes haben und das Zeugnis Jesu. Hier haben wir die Heiligen. Was ist gemeinsam an beiden Zitaten, an beiden Stellen? Beide haben die Gebote, ja? Das eine ist das Glaube Jesu und ich weiß, das Zeugnis Jesu. Also wir haben einmal Glauben und Zeugnis ein bisschen unterschiedlich. Was ist noch unterschiedlich in diesen beiden Zitaten? Die Heiligen. Das heißt, wenn wir jetzt beides zusammennehmen, könnten wir also sagen, die Übrigen sind die Heiligen. Und wir wollen uns die Frage stellen, wie werden eigentlich die Übrigen heilig? Denn, wie wir gesehen haben, ist da nicht immer alles ganz im Reinen mit der sichtbaren Gemeinde Gottes. Es gibt eine ganz, ganz interessante Geschichte, die ich mit euch anschauen möchte. Und die steht in 2. Könige. Schaut mal mit mir in 2. Könige. In 2. Könige 21, Verzeihung, 2. Könige 19. Oder fangen wir schon 18 an, 2. Könige 18. In 2. Könige 18 haben wir die Geschichte von Hiskia. Könnt ihr mir sagen, wer war der König vor Hiskia? Es war kein Guter, genau. Sein Name war Ahas. Was wissen wir? Wisst ihr irgendwas aus deinem Kopf über Ahas? Nur, dass wir so eine Idee haben. Er war kein Guter. Er war nicht nur kein Guter, er war ein richtig schlechter Böser. Genau, was hat er so gemacht? Götzendienst eingeführt, hat den Altar geändert, hat den wahren Altar weggeschoben, hat einen neuen Altar aus Damaskus bringen lassen, hat sich mit den Assyrern verbunden, hat irgendwann das Heiligtum zugenagelt. Das war der König, der das Heiligtum zugenagelt hat. Gesagt hat, hier gibt es kein Heiligtum mehr. Wir beten nur noch auf den Straßen zu unseren Götzen. Das heißt, zur Zeit von Ahas, okay, war das Volk im tiefen Abfall, okay? War wirklich schlimm. Jetzt, was passiert unter Hiskia? Zunächst mal. Es gibt eine Reformation. Weiß jemand von euch, wie er diese Erweckung und Reformation angefangen hat? Was hat er gemacht? Ja? Es gibt, ich habe es euch bewusst gefragt, wir sind zu König gegangen, weil in Chroniken steht es noch ausführlich, was er gemacht hat. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Er hat angefangen, das Heiligtum wieder aufzumachen. Das war seine erste Amtshandlung. Hat das Heiligtum wieder aufgemacht und hat das Heiligtum gereinigt und hat dafür gesorgt, dass die Leviten und Priester sich heiligen. Und von dort aus, also vom Herzstück des israelitischen Glaubens aus, ist es dann vorwärts gegangen. Er hat zuerst das Heiligtum wieder in sein Recht gebracht und wiederhergestellt. Und von dort aus, dann gab es diese Erweckung. Es gibt also eine Reformation. Das heißt, geistlich gesehen, wäre was wäre die Sammlung und was wäre die Zerstreuung? Genau, Ahas ist Zerstreuung, nicht wahr? Die Waren müssen fliehen oder müssen werden. Und das ist die Sammlung. Wir haben also eine Sammlung, okay? Jetzt ist der Satan aber natürlich nicht erfreut, wenn es so eine Sammlung gibt, wenn das ganze Volk wieder zusammenkommt und zum wahren Glauben kommt. Er bedroht das Volk. Was passiert als nächstes, wenn ihr in 2. Könige 18 bleibt? Diese gerade sich sammelnde, reformierte, erweckte Gemeinde wird von außen bedroht. Wer kommt? Sanherib. Genau, Sanherib ist wer? Ist ein König, genau, noch konkreter. Genau. Was meint ihr? Was ist so interessant daran, dass jetzt gerade ein assyrischer König kommt? Der hat eine große Macht. Das war die Weltmacht. Erstens, Nummer eins, das war die Weltmacht. Was ist noch so interessant daran? Das waren Götzendiener, ja? Das war die Weltmacht vor Babylon, das stimmt auch. In Bezug auf unsere Geschichte. Wenn ihr gut aufgepasst habt gerade am Anfang. Gab es schon irgendwas mit Assyrien? Der Ahas hatte sich verbunden mit den Assyrern, ja? Erst hatten sie die assyrische Invasion geistlich. Und als sie sich von der assyrischen Ideologie, von den Götzen entfernt haben, kamen die Assyrer mit Waffengewalt. Mit anderen Worten, wenn man die inneren Probleme in den Griff bekommt, dann kommen die äußeren Probleme. Ja? Das ist so die Idee. Das Volk Israel hat sich mit Assyrien verbunden und hat dort Götzendienst betrieben und hat sich ganz tief von Gott entfernt. Und als es eine Reformation erlebt und als es sich sammelt, da ist der Satan nicht auf den Kopf gefallen, sondern er bringt jetzt genau die, mit denen sie vorher verbunden haben, bringt sie gegen sich. Es gibt jetzt eine Feuerprobe sozusagen. Die Assyrer kommen mit ihrer ganzen Macht und sie verhöhnen den Gott des Himmels. Wenn ihr vielleicht die Geschichte kennt, der Abgesandte, der Rabschake, stellt sich da vor die Stadtmauern hin und er spricht dann auf Hebräisch. Obwohl die Abgesandten Judas bitten ihn, bitte sprich auf Aramäisch zu uns, dass wir verstehen, aber er spricht explizit Hebräisch, damit er weiß, dass alles hören, und er verhöhnt den Gott des Himmels und sagt, welcher von den Göttern hat bisher unserem Gott standhalten können, nicht wahr? Und es ist interessant, dass Hiskia zunächst einmal, und das ist sehr, schauen wir uns das mal gemeinsam an. Schauen wir mal in Vers 13 und 14. In Vers 13 und 14 heißt es, aber im 14. Jahr des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas herauf, und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Juda, Boten zum König von Assyrien nach Lachis und ließ ihm sagen, ich habe mich versündigt, ziehe ab von mir, was du mir auferlegst, das will ich tragen. Da legte der König von Assyrien dem König Hiskia, dem König von Juda, 300 Talente Silber und 30 Talente Gold auf. Vers 15, und Hiskia gab ihm alles Silber, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des königlichen Hauses vorfand. Vers 16, zu jener Zeit ließ Hiskia, der König von Juda, das Gold abschneiden von den Türen an der Tempelhalle des Herrn und von den Pfosten, die er selbst hatte, überziehen lassen und gab es dem König von Assyrien. Was würdet ihr denken? Wie beurteilt ihr das, was der Hiskia da macht? Er hätte beten können, nicht wahr? Er sieht diese Armee auf sich zukommen, die größte Armee der damaligen Zeit, die Weltmacht ist böse auf ihn und sie sind schon durch einige Gegenden gezogen, jetzt stehen sie machen eine Invasion, nehmen eine Stadt nach der anderen ein und er sendet hin und sagt, okay, lass uns Frieden machen, was wollt ihr haben? Der König von Assyrien sagt, so und so und so und so viel. Und wo holt er das her? Aus dem Heiligtum. Das ist nicht die beste Option, oder? Man sieht also plötzlich, wir haben tiefen Abfall, Zerstreuung, dann kommt es zu einer echten, gottgeführten Reformation, wie sie es kaum sonst unter den Königen gegeben hat, eine Sammlung, aber dann weiß der Satan, vielleicht kriege ich sie doch über äußeren Druck. Und es gibt äußeren Druck von außen. Und der König Hiskia, der hier so ein großer Held war, reagiert hier ziemlich schwach. Versucht es aus eigener Kraft. Das Problem ist nur, nachdem all das Gold und Silber aus dem Tempel weggeschafft worden ist und dem König von Assyrien in den Rachen geworfen ist, tut der assyrische König sich umwenden? Nein, er zieht weiter. Alles ist umsonst. Das Problem hört nicht auf. Kompromisse mit dem Feind lösen das Problem niemals. Und jetzt merkt also Hiskia, das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Und jetzt kommt auf die Idee, die er vorher schon hätte haben können. Wo geht er jetzt als nächstes? Was macht er als nächstes? Schaut mal. Schaut mal in Kapitel 19, was macht er? Noch bevor er das macht? Er zerreißt seine Kleider, ganz genau. Und dann geht er zum Haus des Herrn und zum Propheten. Das ist interessant, oder? Das Volk Gottes, tiefen Abfallzerstreuung, dann gibt es Erweckung, Reformation, es gibt eine Sammlung. Aber dann gibt es Probleme und die guten Führer des Volkes Gottes handeln nicht optimal. Mal auf gut Deutsch, also mal, ja? Treffen eine Fehlentscheidung, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, meine Güte, die schleudern das Geld zum Fenster raus und es bringt gar nichts. Aber das Schöne ist, Gott ist noch nicht fertig mit seinem Volk. Ja, man hätte auch sagen können, okay, ich setze den Hiskia ab. Er ist unfähig. Ja, verschleudert das Geld für unnütze Aktion. Er sollte beten. Nein, Gott arbeitet weiter mit Hiskia, denn Hiskia bekehrt sich und er tut jetzt das, was er von Anfang an hätte tun sollen. Er geht zum Propheten. Jetzt lass uns mal eine ganz kurze Anwendung machen. Leben wir auch in einer Zeit der Sammlung? Wo wir auch Menschen aus dem Abfall rufen in eine organisierte Gemeinde? Wo vielleicht auch ab und zu mal der ein oder andere in Verantwortung eine Entscheidung trifft, von der wir denken, das hätte man auch ein bisschen konsequenter machen können. Vielleicht sogar ein bisschen Geld drauf geht, wo man denkt, meine Güte, müssen wir jetzt da wirklich dafür investieren? Was ist die Lösung? Wenn wir uns wenden zum Propheten. Zum Propheten, nicht wahr? Haben die übrigen den Geist der Weissagung unter ihnen? Nicht wahr? Und jetzt schaut mal, was passiert. Und das finde ich so interessant. Der Jesaja spricht dann zu ihm, Vers 6, da sprach Jesaja zu ihnen, sollt ihr zu eurem Herrn sprechen, so spricht der Herr. Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Knechte des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Und dann geht es weiter und er sagt, er wird sie retten. Und dann betet Hiskia, schaut mal in Vers 14, er betet und bekennt seine Schuld. Und dann schaut mal die Antwort an. Also wir haben jetzt als drittens, haben wir sozusagen... Schreiben alle nicht. Auch nicht besser. Naja, ihr könnt es ja merken. Prophet und Gebet. Und jetzt schaut euch mal die Antwort an. Und die ganze Geschichte mache ich nur deswegen mit euch, wegen dieser einen Antwort. Die ist wirklich enorm. Schaut mal, was dort steht. In Vers 20. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amos, zu Hiskia und ließ ihm sagen, So spricht der Herr, der Gott Israels. Was du wegen Sanheribs, des Königs von Assyrien, zu mir gebetet hast, das habe ich gehört. Sind wir nicht froh und dankbar, dass wir einen Gott im Himmel haben, der unsere Gebete hört? In den größten Schwierigkeiten. Aber jetzt schaut mal, was Vers 21. Und das ist jetzt quasi an den König von Assyrien gerichtet. Ja? Dies ist das Wort, das der Herr gegen ihn, gegen den König von Assyrien gerichtet hat. Und jetzt lest genau. Es verachtet dich, es spottet über dich, die Jungfrau, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalem, schüttelt das Haupt über dich. Er ist also nicht begeistert. Welches Wort ist außergewöhnlich? Tochter Jerusalem? Okay. Es gibt ein Wort, das sollte euch wirklich stutzig machen. Ja? Jungfrau! Wer wird hier mit Jungfrau betituliert? Wer ist die Tochter Zion? Das Volk Gottes. Gott nennt in diesem Moment sein Volk eine Jungfrau. Jetzt, mit der Geschichte, hättet ihr sie eine Jungfrau genannt? Vielleicht würden wir sagen, naja, eine Frau, die in tiefe Schande gefallen ist, aber wir haben ihr vergeben, ja? Gott nennt sie eine Jungfrau. Das Besondere an der Jungfrau ist, da gibt es, auf Deutsch gesagt, da gab es noch keinen einzigen Vorfall, richtig? Nur dann ist sie eine Jungfrau. Das sagt etwas über die Vergebung Gottes aus. Sicher erstaunlich? Obwohl das Volk vorher so tief im Abfall war, obwohl es kurz vorher noch halbe Kompromisse gemacht hat, als es sich zum Propheten, als der König sich zum Propheten wendet, als das Volk in Sack und Asche Buße tut, nennt Gott sein Volk eine Jungfrau. So, als hätten sie nie gesündigt. Jetzt pass mal auf, über diese Heiligen. Jetzt gehen wir zurück zur Offenbarung 14. Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirn geschrieben. Und dann in Vers 4, Achtung, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind was? Jungfräulich rein. Dem hat es gedacht, wie können Menschen absolut jungfräulich sein, wenn sie vorher so oft in Sünde gefallen sind? Gott nennt sein Volk, das im tiefen Abfall war, das selbst noch wenige Stunden vorher kaum richtig Vertrauen gehabt hat, dass Gott sie retten kann, nennt er sie nach diesem Gebet Jungfrau. Das ist interessant, oder? So wird Gott am Ende auch in der Lage sein, seine Gemeinde, seine Übrigen, seine Heiligen als jungfräulich zu bezeichnen. Nicht, weil sie niemals etwas verkehrt gemacht haben, sondern weil Gott sozusagen ihre Jungfräulichkeit wiederherstellen kann. Das ist schon interessant, oder? Man muss fast daran denken, an diese Geschichten von den Berliner Krankenhäusern. Kennt ihr die Geschichten? Wisst ihr nicht, dass es Krankenhäuser gibt, wo man seine Jungfräulichkeit wiederherstellen lassen kann? Das ist ganz wichtig für türkische Frauen. Es gibt eine ganze Reihe von türkischen jungen Mädchen, die solche Krankenhäuser aufsuchen, weil, ja, und ist nicht unser Thema jetzt, aber ich musste daran denken, weil wir würden ja meistens davon ausgehen, dass so etwas ist, das kann man nicht wiederherstellen, das ist also einmal und dann ist es vorbei, nicht wahr? Bei Gott nicht, bei Gott ist alles möglich. Das finde ich interessant, weil das sagt etwas über die Übrigen aus, dass die Übrigen wirklich jungfräulich, rein, makellos, das ist ja das, was die Bibel sagt, nicht wahr? Makellos, untadelig, unsträflich, unverklagbar, das sind alles Worte, die Bibel verwendet für die Übrigen. Letztendlich, das ist das Ziel. Und das sollen die Übrigen am Ende sein. Jetzt wollen wir noch was anderes anschauen. Schaut mal mit mir in Offenbarung 12, Vers 17. Da spricht es ja von dem Geist der Weissagung. Ich sehe schon, wir werden das heute nicht alles schaffen. Wenn wir nächste Woche nochmal darauf eingehen, wenn ihr nichts dagegen habt, dann haben wir 4 Wochen auf diesen Vers verwandt, was auch nicht schlimm ist. Hm? Natürlich. Mhm. Ja. Ganz genau, Dankeschön. Für alle, die jetzt wissen, wovon wer gesprochen hat, der Sanherib wurde durch ein Gerücht erschreckt. Und in der Endzeit sagt uns Daniel 11, dass der König des Nordens, das Papsttum, auch durch Gerüchte erschreckt werden wird. Daniel 11, Vers 44 und 45. Also gibt es mehrere Parallelen. Da könnte man das noch weiter studieren. Dankeschön. Das ist interessant, nicht wahr, dass all diese Geschichten im Alten Testament von den Königen und Propheten immer wieder ganz erstaunlich Parallelen zu unserer Zeit haben. Aber wir wollen jetzt über Offenbarung 12, Vers 17, über den Geist der Weissagung reden. Also die erste Frage, die ich euch stelle, von der bin ich mir sicher, ihr könnt sie ganz einfach beantworten. Was ist der Geist der Weissagung? Okay. Sie war so einfach, dass ich die Frage schon, die Antwort schon gegeben habe. Also es geht ja eigentlich das Zeugnis Jesu, es geht um den Geist der Weissagung. Dann stelle ich die zweite Frage, die ist fast genauso einfach. Woher wissen wir, dass das Zeugnis Jesu in Offenbarung 12, Vers 17 der Geist der Weissagung ist? Offenbarung 19, Vers 10, das stimmt. Jetzt komme ich zu einer Frage, die vielleicht ein bisschen herausfordernd ist. Gibt es noch andere Stellen in der Bibel, wo von der Endzeit und von der Endzeit gesprochen wird, wo die Gabe der Prophetie erwähnt wird? Also Offenbarung 12, Vers 17 und Offenbarung 19, Vers 10 erwecken ja den Eindruck, dass es Prophetie am Ende der Zeit geben wird, Propheten oder so weiter. Gibt es noch andere Stellen der Bibel außer Offenbarung 12, 17 und 17, 19, 10, die dieselbe Grundidee, wenn auch vielleicht in anderen Worten, verdeutlichen? Deine Alten werden träumen. Und wo steht dieser berühmte Vers? Joel, genau. Joel, lass uns mal hingehen. Zu diesem wunderbaren Buch. Nicht wahr? In dem es keine Schlangen gibt, sondern nur Schofarhörner. Wer es fassen kann, der fasse es. In Joel 3 und dort Vers 1. Joel 3, Vers 1 heißt es, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure Jungen werden Gesichter sehen. Auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Was wird das für ein Tag sein oder was für eine Zeit sein? Schauen wir mal in Vers 3, und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also wir sind hier kurz vor der Wiederkunft, ja? Joel 3 ist eine Prophezeiung auf die Zeit kurz vor der Wiederkunft. Und Joel 3 macht ganz deutlich, da wird es Prophezeiung geben, ja? Also Joel ist so ein Abschnitt. Wir wollen ja sehen, dass dieses Verständnis von dem Geist der Weissagung auf mehreren Säulen basiert, nicht auf einem Text oder zwei Texten. Ja, wir wollen ja eine gründliche Basis haben. Kennt jemand noch Bibelstellen, die davon sprechen, dass es am Ende der Zeit den Geist der Weissagung geben wird? Hm? Ja, was sagt er in Matthäus? Was sagt er in Matthäus? Ja, Zeichen werden, genau, die Zeichen werden erwähnt. Wir wollen jetzt uns speziell auf den Geist der Weissagung konzentrieren. Weiß jemand noch, wo Bibelstellen etwas genau, das haben wir schon gesagt, nicht wahr? Offenbarung 19, Vers 10 ist ja der direkte Vers. 12, 17, 19, 10. Außer den beiden und außer Joel. Apostelgeschichte? Ja, Apostelgeschichte 2 spricht von der Ausgießung des Geistes, ganz genau, zu Pfingsten. Und wir wissen, dass am Ende der Zeit nochmal so eine Ausgießung kommen wird, ja? Ja, danke schön. Schaut mal in Offenbarung 22. Das ist eigentlich so eine Art Erklärungsvers zu Offenbarung 19, wie wir es sehen werden. Genau, schaut mal Offenbarung 20, Vers... Verzeihung, 22 natürlich, ja, Vers 9, genau. Offenbarung 22, Vers 9 sagt, und er sprach zu mir... Siehe dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Vergleich das mal mit Offenbarung 19, Vers 10. Diesen Vers, Offenbarung 19, Vers 10, den kennt ihr auch, nicht wahr? Ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten, und er sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Was, wenn ihr die beiden Verse miteinander vergleicht, was fällt euch auf? 19,10 und 22,9. In beiden Fällen möchte Johannes den Engel anbeten, in beiden Fällen sagt der Engel nein. Ja, was noch? Das ist ganz offensichtlich ein Parallelvers, ja? Das ist die Parallele. Was fällt euch noch auf, wenn ihr beiden Verse anschaut? Beide sagen, bete Gott an, das stimmt, ja? Was noch? Das ist ein sehr fruchtbares Studium, diese beiden Verse zu vergleichen.
Der Engel bezeichnet sich als Mitknecht.
Ja, er sagt in beiden Fällen, dass er Mitknecht ist, nicht wahr? Was noch? Genau, schaut mal, das ist der entscheidende Punkt jetzt hier. In Offenbarung 19 heißt es, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Wasser haben. Wir sind auf 22, ich bin gerade Offenbarung 19. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Wasser haben. Das Zeugnis Jesu haben. Jetzt geht er zu Offenbarung 22, da sagt er, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten. Also, und genau, da kommt noch mehr, aber die Brüder der Propheten, wenn die beide zusammennehmen, die Verse, dann lehren sie, dass die, die das Zeugnis Jesu haben, also die mit dem Geist der Weissagung besonders betraut sind, dass das Propheten sind. Genau, da kommen wir gleich noch zu. Aber diesen Gedanken müsst ihr ganz tief in euch hineinsinken lassen, weil es gibt Leute, die sagen, ja, das Zeugnis Jesu ist einfach nur, oder Geist der Weissagung ist, dass wir haben alle den Heiligen Geist, dass wir die Prophetie auslegen können, dass wir die Prophetie verstehen. Aber die beiden Verse zusammen sagen ganz deutlich, die, die den Geist der Weissagung haben, wirklich selbst haben sozusagen, das sind Propheten. Ja? Das heißt, Offenbarung 12 spricht von den Übrigen, unter denen es Propheten geben muss, mindestens ein. Ja? Denn da muss das Zeugnis Jesu vorhanden sein. Das Zeugnis Jesu deutet nicht einfach nur auf ein allgemeines Verständnis von Prophetie, dass wir irgendwie interessiert sind an Prophetie, es deutet tatsächlich auf Propheten im eigentlichen Sinne, im engeren Sinne. Ja. Genau, du wolltest noch was sagen in Offenbarung 1. Ja, da gibt es auch nochmal das Zeugnis Jesu, genau. Ja, absolut. Jetzt übrigens, wenn wir das Wort Zeugnis Jesu bedeutet nicht, dass das wir ein Zeugnis geben über Jesus, so könnte man es ja auch verstehen, nicht wahr? So verstehen es auch einige. Zeugnis Jesu bedeutet, ich gebe Zeugnis für Jesus. Das ist nicht gemeint. Was ist gemeint mit Zeugnis Jesu? Genau, und das ist der eigentliche Sinn hier. Wenn der Johannes sagen möchte, Zeugnis geben, dann verwendet er meistens andere Formulierungen. Wenn er sagt Zeugnis Jesu, meint er, dass Jesus etwas bezeugt. Er gibt sein Zeugnis uns. Und so müssen wir es behandeln, dass der Geist der Weissagung eigentlich die Worte Jesu sind. Lass mich noch ein paar Texte zeigen zum Abschluss, die diese Idee, dass es am Ende der Zeit den Geist der Weissagung geben wird, aus Büchern beweisen, die wir vielleicht da gar nicht so vermuten. Zum Beispiel 1. Korinther. Habt ihr das gewusst, das 1. Korinther, was über die Endzeit sagt? Kapitel 1. 1. Korinther 1. Und ja, natürlich, 1. Korinther ist im Allgemeinen erstmal für die Korinther geschrieben, im ersten Sinne, aber ihr werdet sehen, dass an mehreren Stellen Paulus sehr deutliche Aussagen macht, die zeigen, dass die Worte an die Korinther in einem besonderen Maße an die Menschen kurz vor der Wiederkunft geschrieben sind. Zum Beispiel erinnert euch auch an 1. Korinther 10, wo er sagt, das alles ist aufgeschrieben als eine Warnung für uns, die wir auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Hier in 1. Korinther 1, ab Vers 5, Vers 4 sagt er, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Was ist das Zeugnis von Christus? Das Zeugnis Jesu ist Geist der Weissagung. Wer hätte das gedacht? Geist der Weissagung in 1. Korinther 1. Und dann heißt es so, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Wie nennt man diejenigen, die etwas erwarten. Adventisten. Diejenigen, Paulus sagt, diejenigen, die auf die Wiederkunft Jesu warten, haben keinen Mangel an einer Gnadengabe. Gnadengabe ist das, was der Heilige Geist tut. Da gibt es zum Beispiel 1. Korinther 12, ja, wo es einige haben die Gabe des des Lehrens, andere haben die Gabe des Apostels, andere haben die Gabe der Heilung und eine haben die Gabe der Sprache, andere haben die Gabe der Weissagung, nicht wahr? Und so weiter, Geistunterscheidung. Und er sagt, die auf die Wiederkunft warten, werden alle Gaben haben. Meistens sagt man heute in den christlichen Kirchen, diese Geistesgaben haben im 1. Jahrhundert aufgehört. Ja, die gibt es nicht mehr. Es kann keine wahren Propheten mehr geben. Das ist ausgeschlossen. Aber die Bibel sagt was anderes. Es gibt keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe, während wir die Offenbarung Jesu erwarten. Und dann heißt es auch in Vers 8, sehr schöner Vers, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein schönes Wort, unverklagbar. Das heißt, ein Zustand erreicht, wo der Satan keine Klage mehr findet. Wie eine Jungfrau, genau, unverklagbar. Und schaut mal, wer es machen wird. Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Noch ein anderer Vers, der darüber spricht, ist Epheser. Schaut mal Epheser 4. Und damit wollen wir heute abschließen. Nächste Woche machen wir ein bisschen mehr zum Geist der Weissagung. Epheser 4, Vers 11 bis 14. Da heißt es, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Damit jetzt diese ganze Auflistung, nicht wahr? Warum? Zur Zurüstung für die Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis der letzte Apostel gestorben ist. Dort steht nicht, die Gnadengaben und die Propheten sind gegeben worden, bis der letzte Apostel gestorben ist und dann gibt es keine Propheten mehr. Da steht, es ist gegeben worden, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Bis sozusagen das Ziel der Gemeinde Gottes erreicht ist. Bis der ganze Glaube, der volle Glaube, völlige Einheit unter allen wahren Gläubigen entstanden ist. Mit anderen Worten, wenn die Sammlung vollständig ist. Nicht wahr? Denn solange die Sammlung nicht vollständig ist, gibt es immer einige wahre Christen, die nicht in der sichtbaren Gemeinde sind. Ja, das ist aber noch keine Einheit. Das sind zwar wahre Christen, aber es gibt keine wahre Einheit. Wahre Einheit entsteht dann, wenn alle wahren Christen auch in der sichtbaren Gemeinde Gottes sind. Wenn es eine Herde und ein Hirte ist. Das ist das, wovon es hier spricht. Und bis dahin gibt Gott Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet sind. Schaut mal, wie es heißt in Vers 14. Damit wir nicht mehr Unmündige sein. Warum gibt Gott diese Gaben inklusive des Geistes der Weissagung? Damit wir nicht... Wer sind Unmündige? Kinder? Kinder, die nichts wissen, oder? Menschen, die wir alles vergessen haben? Wir können auch Unmündige sein. Die einen Vormund brauchen, ja? Menschen, die nicht alleine entscheiden können. Und es ist stimmt. Wenn man ganz, ganz frisch zum Glauben kommt, weiß man vielleicht noch nicht so viel und man ist dankbar für Leute, die einem erstmal sagen, wo die Richtung ist. Aber in der Zeit, in der wir leben, muss jeder Einzelne von uns selbst ein mündiger Christ sein. Der Geist der Weisung ist nicht dazu gegeben, dass wir einfach uns abhängig machen von Menschen, sondern dass wir mündig werden. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Meint ihr, es gibt auch heute noch Winde der Lehre? Es gibt Stürme, Orkanböen von Irrlehren, in allen Stärken, von allen Himmelsrichtungen. Der Geist der Weissagung ist gegeben, um uns dafür zu bewahren. Lasst uns den Geist der Weissagung studieren. Nächste Woche noch ein bisschen mehr dazu und ein paar praktische Dinge dazu. Und dann werden wir weitermachen. Bis dahin wollen wir uns vornehmen, zugerüstet zu werden und Gott dafür danken, dass wir durch sein Wirken, wenn wir zum Propheten gehen, zum Geist der Weissagung, Gott in der Lage ist, uns jungfräulich zu machen, makellos, Unverklagbar. Euer Wunsch? Unverklagbar zu sein? Lass uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, dass die Lehre vom Geist der Weissagung nicht etwas ist, was nur an einem Vers steht, sondern dass es eine echte biblische Lehre ist, die an vielen Punkten zum Tragen kommt. Wir haben gesehen, dass du in der Lage bist, deine Übrigen unverklagbar und festzumachen, makellos. Und wir haben gesehen, dass es notwendig ist, zum Propheten zurückzukehren und zu demütigen. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns das schenkst und dass wir zu mündigen Christen werden, die wissen, was sie glauben, warum sie es glauben und die in Liebe die ganze Wahrheit predigen. So danken wir dir von ganzem Herzen, dass du zu uns gesprochen hast und bitten dich jetzt um deinen Heiligen Geist für die nächsten Tage, in denen wir das weiter studieren werden und mit dir gehen werden. Im Namen Jesu. Amen. Damit wollen wir uns verabschieden und sehen uns schon in der nächsten Woche wieder. Dann mehr zur Kindheit von Alan Harmon und dem Buch, das William Miller 1833 geschrieben hat, rausgebracht hat. Und mehr zum Geist der Weissagung. Und vielleicht machen wir Folgendes. Wenn ihr Fragen habt, spezifisch zum Thema Geist der Weissagung, dann nehmt die Fragen mal mit. Da steht auch einiges drin schon, genau. Aber wenn ihr konkrete Fragen habt, vielleicht auch so Dinge, die wir sonst manchmal nicht so die Zeit dazu sprechen, dann nehmt sie mit, dass wir sie hier behandeln können. Das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, wo wir uns damit schon beschäftigen. Ja? Und wenn ihr wollt, könnt ihr sie mir schon vorher geben, dann wird die Antwort noch besser. Okay. Bis dann, Gottes Segen euch, die auch zugeschaut habt, und bis zur nächsten Woche. Gottes Segen.